Ich lese den Text. Jakob machte sich auf den Weg von Beersheba nach Haran. Er kam an einen Platz und übernachtete dort, weil die Sonne gerade untergegangen war. Hinter seinen Kopf legte er einen der großen Steine, die dort umherlagen. Während er schlief, sah er im Traum eine breite Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel stiegen auf ihr zum Himmel hinauf, andere kamen zur Erde herunter. Der Herr selbst stand ganz dicht bei Jakob und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub auf der Erde und sich nach allen Seiten ausbreiten, nach West und Ost, nach Nord und Süd. Am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Ich werde dir beistehen, ich beschütze dich, wo du auch hingehst, und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Jakob erwachte aus dem Schlaf und rief: Wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Er war ganz erschrocken und sagte: Man muss sich dieser Stätte in Ehrfurcht nähern. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Früh am Morgen stand Jakob auf. Den Stein, den er hinter seinen Kopf gelegt hatte, stellte er als Steinmal auf und goss Öl darüber, um ihn zu weihen. Er nannte die Stätte Bethel. Bekannte Geschichte, der eine oder andere hat die vielleicht auch schon mal gehört, bevor ich sie vorgelesen habe. Manche einer kennt die wahrscheinlich seit seiner Kindergottesdienstzeit. Es ist eine Geschichte, unter anderem auch, wie vor 3.000 bis 4.000 Jahren gereist wurde. Also ein Mann ist zu Fuß unterwegs, wahrscheinlich sogar allein. Und Beersheba, das liegt heute noch dort, wo Beersheba liegt, nämlich südlich von Jerusalem. Und er geht nach Haran. Haran ist es nicht so klar, wo es gelegen hat. Entweder lag es irgendwie an der syrisch-türkischen Grenze, dürfte jeder auch inzwischen ein Bild haben, das sieht man jeden Tag in der Tagesschau, wo die ist. Oder es liegt im Irak drüben. Also auf jeden Fall war es eine ziemlich lange Strecke, die der Mann gehen musste. Also 1000 Kilometer, vielleicht auch 1500 Kilometer, alles zu Fuß. Und man ist wohl damals dann so die Strecken gegangen, man ist morgens früh raus und ist dann gelaufen, bis abends die Sonne unterging. Licht hat man keins gehabt, es ist dann einfach dunkel geworden und dann hat man sich besser wohl hingelegt, weil man nicht so richtig viel mehr gesehen hat. Und an einem Abend steht er dann an so einem Steinfeld, also die Stätte, das muss man sich vielleicht so vorstellen, dass so ein Steinfeld war, durchaus mit großen Steinen, also 2 Meter oder so, also dieser Stein, den er da aufgerichtet hat, war kein ganz kleiner. Und er hat sich da wohl irgendwie so eine Kuhle gebaut zum Schutz, so stelle ich mir das vor, einen Stein im Kopf, vielleicht ein bisschen was drumherum, dass er halt hier nicht so glatt auf der Fläche lag, sondern irgendwie ein bisschen geschützt gelegen hat, also so eine Art Kuhle, wo er sich reingelegt hat. Und dann legt er sich hin und träumt. Und er träumt ja was Schönes, also ich habe mir gedacht, was ein Kitsch. Er träumt, dass eine Leiter oder manche übersetzen auch eine Treppe zum Himmel geht. Ein Ausleger hat darauf hingewiesen, dass man sich wahrscheinlich was Breites vorstellen muss, also mehr so eine Art Rampe in den Himmel rein. Also so eine breitere Treppe, die halt bis zum Himmel geht und da kommen Engel auf und nieder. Ich habe dann mal, weil ich dachte, naja, kennst du einen Psychiater, fragst mal den, was der so über Träume zu sagen weiß, haben ihn gefragt, ich predige über die Geschichte, was gibt's denn dazu zu sagen? Und einer der Sätze, die mir hängen geblieben ist aus dem Gespräch, ist, dass er gesagt hat, Menschen träumen viel häufiger schlecht als gut. Da war ich dann auch wieder froh, weil das bei mir auch so ist, also bin ich ein relativ normaler Mensch. Und die erste Überraschung der Geschichte ist, dass der, obwohl das anscheinend so ist, also der Psychiater hat mir auch gesagt, man könnte das trainieren, gut zu träumen. Ich nehme mal an, der Jakob hat das nicht trainiert gehabt vorher. Mindestens ist nicht die Rede davon. Der Jakob hätte allen Grund gehabt, wirklich schlecht zu träumen. Also der war ein paar Tage weg von daheim und er hätte allen Grund gehabt, schweißgebadet aufzuwachen, weil er vielleicht davon geträumt hat, wie sein Bruder hinter ihm herläuft, ihn irgendwie erdrückt und ihm ein Messer in den Rücken rammt. Oder er hätte auch träumen können, dass sein Vater plötzlich vor ihm steht und ihn verflucht und er deshalb schweißgebadet aufwacht. Er ist nämlich nicht so einfach mal wandern gegangen, weil er Urlaub hatte, sondern er musste sich von daheim verdrücken. Weil sein Bruder ihm angedroht hat, bei der nächsten Gelegenheit, wo ihn günstig erwischt, würde er ihn tatsächlich umbringen. Er kommt also, würde man wahrscheinlich modern sagen, aus einer relativ schwierigen Familiensituation. Die Mutter hat ihm geraten, abzuhauen. Und er hatte auch sonst eine Familie, die es in sich hatte. Vater und Mutter hatten jeweils ein Lieblingskind und haben das auch ziemlich klar protegiert. Der Bruder hat Frauen geheiratet, die seine Eltern nicht so mochten. Und er hat mit seinem Bruder seit langen Jahren Erbschaftsschwierigkeiten. Aber es ging da unter anderem um was wir vielleicht heute gar nicht mehr so in der Dimension begreifen. Aber es ging darum, dass er seinem Bruder relativ windig das Erstgeburtsrecht abgenommen hat. Da hingen wohl dann einige Erbschaftssachen auch dran. Und er hat sich zusammen mit seiner Mutter den Segen erschlichen seines Vaters, der eigentlich dem gehörte, der Älteste ist. Den hat er sich mit ein paar Tricks erschlichen, mit Hilfe seiner Mutter. Und deshalb hat sein Bruder gesagt, ich bringe ihn um, wenn sich die erste Gelegenheit dazu ergibt, und seine Mutter nimmt geraden abzuhauen. Und sein Ziel ist jetzt, sie haben ein paar Verwandte weit weg, das sind die Verwandten, deshalb geht er nämlich nach Haran, dort leben die Verwandten von ihm. Und außerdem hat man ihm noch gesagt, wenn du schon mal zu den Verwandten gehst, dann guck auch, dass du gleich eine Frau kriegst. Also der Mann hatte, sagen wir mal, schon allen Grund, eher schlecht zu träumen als gut in der Situation, in der er ist. Er kommt aus einer reichen Familie und geht jetzt 1500 Kilometer allein und weiß, was ihn erwarten würde, wenn er zurückgehen würde. Er weiß aber auch nicht, was ihn nach den 1500 Kilometer erwartet. Ob ihn seine Verwandten überhaupt, ob es die Verwandten überhaupt noch gibt. Man konnte ja nicht mal kurz vorher mal anrufen. Hört mal, der geht jetzt los, sondern er weiß nicht, in was für eine Situation er reinkommt. Er hat ein relativ unsicheres Leben vor sich. Ich weiß nicht, wie er sich gefühlt hat. Weg von daheim, wusste nicht, was ihn erwartet. Und er selbst ist ehrlich gesagt, also wenn man das so liest in dem Text, auch überrascht, dass Gott ihn in dieser Situation anspricht. Mit Gott hat er nicht gerechnet. Es sind ja nicht nur die Engel im Traum. Von dem Traum hat mir am meisten das Schöne, dass die Engel rauf und runter gehen. Aber es steht ja auch noch Gott, der Herr, neben der Treppe oder über der Treppe oder unten an der Treppe nahe bei seinem Kopf. Das hängt ein bisschen davon ab, welche Übersetzung man liest. Aber auf jeden Fall ist klar, dass Gott in diesem Traum auch noch vorkommt und mit ihm redet. Und er redet, das ist vielleicht die zweite Überraschung in der Geschichte, er redet davon, von einem Land, das er besitzen wird, wo er gerade von daheim weggeht, von diesem Land, das er dann mal besitzen wird. Er redet von Nachkommen wie Staub, also womit wohl die Zahl gemeint ist, wo noch nicht mal eine Frau für ihn in Aussicht ist. Vielleicht das einzig Tröstliche ist der Vers 15, wo es dann heißt, dass Gott ihm beistehen wird, dass er ihn beschützen wird und dass Gott auch dafür sorgen wird, dass er tatsächlich wieder zurückkommt. Und was ich auch interessant finde, dass Gott schon hier zu dem einen nicht nur über den einen redet, also sozusagen, weil der jetzt was braucht und weil es ihm so schlecht geht und weil man ja mal gucken muss, dass er ein bisschen aufgebaut wird, sondern Gott redet da gleich von der ganzen Welt. Also er sagt ihm, durch dich, auch in deiner Situation, so unübersichtlich, so verfahren, die momentan ist, ich stehe nicht nur individuell zu dir und nicht mal nur zu meinem Volk, sondern ich habe nicht weniger als mit dir die ganze Welt im Blick. Es geht nicht nur individuell um dich jetzt, sondern es geht darum, dass mein Segen durch dich über die ganze Welt kommt. Ich nehme nicht an, dass der Jakob das irgendwie schon einordnen konnte, was da zu ihm gesagt worden ist. Und die dritte Überraschung finde ich auch, dass Gott Jakob positiv begegnet. Also nach unseren Maßstäben hätten wir eher gesagt, naja, es ist ja nicht so, dass er ganz unschuldig ist, dass sich sein Bruder jetzt genau so zu ihm stellt, wie er sich halt zu ihm stellt, dass er nämlich sagt, am liebsten würde ich den umbringen bei nächster Gelegenheit. So ein Positiv kann man nur vielleicht noch sagen, er ist ein bisschen listig umgegangen mit ihm. Negativ kann man auch sagen, naja, es war zusammen mit seiner Mutter, haben sie da schon Dinge abgezogen, was nicht so sauber war. Auf der anderen Seite war das dann auch wieder von Gott vorhergesagt, schon bevor er geboren war, dass er sich mit seinem Bruder streiten wird. Und also es ist, ich finde, das ist eine relativ verworrene Familiengeschichte und Gott hängt da auch noch mit drin. Also es ist schon interessant, aber auf jeden Fall, dass er ihn, dass ihm positiv begegnet, trotz allem. Mein Freund, der Psychiater, hat gesagt, bei Träumen sei es so, man muss, es gibt zwei Fragen im Grunde, über die man nachdenken muss. Woher glaube ich, dass der Traum kommt? Und dann ist die zweite Frage, was mache ich jetzt mit diesem Traum? Die erste Frage war für Jakob dann doch ziemlich klar. Gott hat gesprochen. Das war nicht nur ein Traum, den er geglaubt hat, den er irgendwie halt so hatte. Und ich nehme an, er hatte auch mehrere Träume gehabt und hat nicht jeden so klar auf Gott gedeutet. Das war ihm klar, dass dieser Traum von Gott war. Und zwar war ihm das noch mitten in der Nacht klar. Also da kurz aufgewacht ist danach, hat er sofort gesagt, ja, da hat Gott zu mir gesprochen. Und seine erste Reaktion war, er ist erschrocken. Also eine andere Übersetzung sagt sogar, wie schauerlich ist diese Stätte, hätte er gesagt. Also es ist ihm schon durch Mark und Bein gefahren, dass er da liegt, einsam, irgendwie mitten in der Landschaft, und dass dann Gott, der Herr der Welt, der Schöpfer, zu ihm spricht. Und dass es nicht nur einfach ein Traum ist, sondern eine Ansprache aus einer ganz anderen Welt. Und da kann man schon mal erschrecken, das ist nichts Selbstverständliches, wenn einem Gott anspricht. Da kann einem schon mal der Atem stocken, sozusagen, völlig überraschend und aus dem Nichts. Und seine zweite Reaktion ist, er richtet einen Stein auf am anderen Morgen, also besonderweise steht er früh auf, ja, und richtet den Stein auf und gießt Öl darüber. Weil seine Interpretation ist, das muss mit dem Platz zu tun haben. Also da, wo er gelegen hat, das muss irgendwie ein besonderer Platz sein, wo sich Gott zeigt. Und dann sagt er, da muss ich mir ein Zeichen setzen. Da muss ich mir, das muss ich mir irgendwie merken und das müssen vielleicht auch andere sehen, die an der Stelle vorbeikommen, dass die nicht da einfach so drüber tappen. Wenn das ein besonderer Platz ist. Und dafür setzt er ein Zeichen. Vielleicht auch für sich, damit er es nicht vergisst, damit er, wenn er irgendwann mal tatsächlich zurückkommt, da vorbeikommt und sagt, ja, da bin ich mir ganz sicher, an der Stelle, da lag ich und da hat Gott zu mir geredet. Wenn man so will, ist das vielleicht der Bezug zur Kerbbeute. Also mit dem Stein hat er die Grundlage gelegt für ein Heiligtum und für einen Wallfahrtsort. Also sozusagen, ja, Kirchen gab es damals nicht, aber er hat da den Stein gelegt. Bethel war dann lange Zeit über Jahrhunderte in Israel ein Wallfahrtsort, weil die Leute gesagt haben, ja, auch wir wollen uns in der Nachfolge von Jakob daran erinnern, dass Gott hier zu Jakob, zu einem unserer Urväter gesprochen hat. Und deshalb sind die auch über Jahrhunderte immer nach Bethel wieder hingefahren. Also insofern, der Stein ist dann auch wirklich zu was Größerem geworden. Da standen dann irgendwelche Gebäude, wo sie halt die Israeliten jedes Jahr mal hingepilgert sind und gesagt haben, das ist ein besonderer Ort, da wollen wir Gott anbeten. Also er hat gesagt, da muss ich einen Stein hinstellen, damit ich mich daran erinnere, dass Gott zu mir geredet hat. Soweit eine Geschichte aus dem Alten Testament. Jetzt hat ein Theologieprofessor mal gesagt, die Geschichten aus dem Alten Testament sind für das Volk Israel geschrieben, erstmal und nicht für Lieschen Müller. Wir, die wir Lieschen Müller sind, was ist jetzt sozusagen der Punkt, wo es um uns geht in der Geschichte? Einen Punkt habe ich gefunden, 2000 Jahre nach Jakob, sagen wir mal so ungefähr, man weiß nicht genau, wie man die Zeiten zu datieren hat, aber sagen wir mal 2000 Jahre nach Jakob tritt Jesus auf. Im Johannesevangelium wird uns das überliefert. Da bringen sie einen frommen Juden, steht da drin, Nathanael, zu Jesus. Der möchte Jesus kennenlernen. Und den bringen sie zu Jesus. Und jetzt wieder, wer es nachlesen will, Johannes 1,51 ist das. Sagt Jesus, als sie den Nathanael zu ihm gebracht haben und der vor ihm steht, sagt Jesus, ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die Engel Gottes zum Menschensohn herab und von ihm zum Himmel hinaufsteigen. Der fromme Jude, nehme ich mal an, der wusste ebenso wie wir, die wir im Kindergottesdienst waren, auf welche Geschichte Jesus hier anspielt. Also Jesus nimmt die Begebenheit, die damals mit Jakob passiert ist, auf und bezieht sie auf sich. Er sagt, ja, der Jakob, der hat da gesehen, wie der Himmel offen war, Engel auf und nieder gingen und hat gesagt, ja, in dem Moment habe ich eine Verbindung zu Gott gehabt. Und Jesus sagt, mit mir ist es dauerhaft da. Da ist die Rampe sozusagen den Himmel immer da. Für den frommen Juden war das wahrscheinlich klar, auf was er da anspielt. Gott spricht eben nicht nur zu Jakob im Alten Testament, sondern Gott spricht zu jedem, der mit Jesus in Verbindung kommt. In Jesus besteht so eine dauerhafte Verbindung im Himmel. Eine dauerhafte Öffnung des Himmels ist da. Jesus ist der, der die dauernde Rampe in den Himmel öffnet. Es ist eben nicht so, dass es irgendwo einen heiligen Platz gibt, zu dem er vielleicht einmal im Jahr hingeht und sich daran erinnert, dass da mal was war. Sondern es gibt eine Person. Es ist Jesus, sagt Jesus diesem Nathanael. Das bin ich. Und überall, wo ich bin, da ist eine Verbindung und da ist eine Tür zum Himmel. Und ich denke, mit Jesus werden wir alle Teil der Geschichte, die Geschichte Gottes, an deren Anfang Jakob stand. Wahrscheinlich war es dem Jakob nicht so klar. Also ich behaupte mal, der hat nicht kapiert, was das heißt, dass es sich wie Staub ausbreitet nach Süden, Osten, Westen, Norden. Dass das so passiert, denke ich, war für den Jakob unvorstellbar, dass Jesus kommt und dass sozusagen durch die Leute, die Jesus nachfolgen, tatsächlich sich das ganz um den Gott, um den ganzen Erdball ausbreitet. Und mit Jesus gehören wir auch zu diesen Menschen, zu diesen, die sozusagen in der Nachfolge Jakobs sein Volk sind, das sich über die ganze Erde verbreitet hat. Und Gott hat damit über Tausende von Jahren, also es ist 4000 Jahre oder wie lange das her ist, seit Jakob das Erlebnis gehabt hat, über Tausende von Jahren sein Versprechen erfüllt, dass er tatsächlich die ganze Welt meint, dass es ihm nicht nur um einzelne Menschen geht, wie den Jakob, oder vielleicht auch um ein einzelnes Volk, wie sein Volk Israel, sondern dass es ihm um die ganze Welt geht, dass er in Kontakt kommen möchte zu allen Menschen auf der Welt. Er meint tatsächlich die ganze Welt und hat das sozusagen in der 4000-jährigen Geschichte entfaltet, die er schon damals dem Jakob gesagt hat. Das gilt bis heute für jeden Menschen, für jeden Christen. Gott spricht. Vielleicht spricht ja auch Gott in Situationen, wo wir das gar nicht so erwarten und wo wir uns auch gar nicht danach fühlen, dass wir das vielleicht erwarten könnten. Was meine Hoffnung ist, für einen, der vielleicht dem momentan auch eher so geht, dass er Gott nicht immer so richtig hört, wie er sich das vorstellt. Wenn Gott spricht, dann ist es anscheinend deutlich, bei Jakob, auch bei uns heute, dass das Gottes Stimme war. Und wenn Gott spricht, dann lässt sich vielleicht auch sein Reden daran erkennen, dass es nicht nur darum geht, dass es mir gut geht oder vielleicht, dass es meiner Familie gut geht, sondern dass Gott tatsächlich die ganze Welt meint. Dass Gott also sagt, dass Gott zu uns spricht und auch sagt, was wir für andere tun könnten oder wo wir zum Segen für andere werden könnten. Offensichtlich gehört es seit Jakob auch zu Gottes Reden dazu. Wenn Gott spricht, Jakob hat reagiert und hat gesagt, oh, ich reagiere in Ehrfurcht darauf, ich erschrecke, da spricht der Herr der Welt zu mir. Das denke ich manchmal auch, wenn ich so auf meiner Sofaecke sitze und versuche mit Gott zu reden, das ist der Herr der Welt. Also eigentlich müsste ich ja sagen, da müsste einem ja erstmal der Atem stehen bleiben, mit wem man da redet. Also wir haben es ja vorher auch gesungen, dachte ich, es ging mal leicht dahin, dass es um den Schöpfer des Alls geht und der das ganze All hat. Also manchmal muss ich mir das wirklich sehr bewusst machen, mit wem ich da eigentlich rede. Das ist nun nicht nur irgendjemand, der jetzt mein Nachbar ist oder meine Frau, sondern es ist der Herr der Welt, der Schöpfer des Universums. Wir reden da mit Gott, dem Schöpfer des Universums. Vielleicht beginnt da die Ehrfurcht mit Gott, dass wir uns das manchmal bewusst machen lassen, aber auch selber bewusst machen. Und dann, denke ich, geht es auch daran, sich daran zu erinnern, was Gott gesagt hat. Also ich neige auch leicht zum Vergessen. Ich denke, das ist eine allgemein menschliche Eigenschaft, dass man manchmal, wenn dann wieder andere Dinge sind, dass man einfach vergisst, was man mit Gott, wo man Gottes Reden gehört hat. Sich daran erinnern, der Jakob hat einen Stein aufgerichtet. Vielleicht muss man es aufschreiben, einen Tagebucheintrag machen. Vielleicht schreibt man heutzutage auch einen Blog. Vielleicht jemanden erzählen, der es dann einem mal irgendwann mal wieder erzählt. Wenn man sagt, da hast du mir doch erzählt, dass Gott zu dir gesprochen hat. Jetzt sage ich dir es wieder, wo du es vergessen hast. Vielleicht kann man sich auch einen Stein in den Garten stellen, dass man es nicht vergisst. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es geht auch darum, uns tatsächlich zu erinnern und erinnern zu lassen an Punkte, wo Gott schon mal ziemlich klar in unserem Leben gesprochen hat, wo wir das verstanden und gehört haben. Und in diesem Sinne wünsche ich uns gutes Reden und Hören auf Gott. Amen.